Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Wiesler. Guten Tag. Ein privater Luxusbunker, der mag in unsicheren Zeiten eine prima Sache sein. In Sachsen-Anhalt aber plant ein Investor eine solche Einrichtung in einem von KZ-Häftlingen im letzten Kriegsjahr unter schwersten Bedingungen gebauten Stollen. Die Angehörigen der vielen Opfer und der Förderverein der nahen Gedenkstätte sind empört. Dazu gleich ein Gespräch mit dem zuständigen Staatssekretär Sebastian Putz. Und wir sprechen auch darüber, was Museen eigentlich sein sollen und wie sich ihre Rolle verändert mit dem Wandel der Gesellschaft. Museen als aktive Orte der Demokratie heißt eine Tagung im Dresdner Hygienemuseum. Der Maler Bruno Goller, geboren 1901 in Gummersbach, aufgewachsen in sehr bescheidenen Verhältnissen, gestorben 1998, der ist heute nur wenigen bekannt. Dabei war er als Lehrer einflussreich, als Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf. Sein Werk entdeckt jetzt das Kunstmuseum in Bonn wieder und zeigt, wie diese Randfigur des Kunstbetriebs die jeweiligen künstlerischen Strömungen einatmete und sich dem eigenen unverwechselbaren Malstil anverwandelte. Man sieht Pablo Picasso, Georges Braque oder Fernand Léger, aber letztlich doch vor allem Bruno Goller. Die große Werkschau in Bonn zeigt 75 Gemälde und rund 20 Zeichnungen. Anja Reinhardt hat sie gesehen.
Wir müssen uns kurz zurückversetzen in die Zeit, in der Fernsehbildschirme an den Ecken abgerundet waren, das Glas der Mattscheibe von robuster Stärke, alles eingerahmt von einem großen Kasten. Der Bildschirm flimmerte leicht. Der Maler Bruno Goller liebte das Fernsehen und ganz besonders eine bestimmte Nachrichtensprecherin.
Die hatte eine für heutige Verhältnisse etwas ungewöhnliche Frisur. Die hatte ihre glatten Haare so um den Kopf formend gelegt.
Kurator Christoph Schreier hat für die Ausstellung noch lebende Freunde Gollers befragt, die ihm schilderten, wie Gollers Frau ihren Mann dann immer zum Fernseher rief. Aber nicht etwa die skulpturale Frisur interessierte den Maler.
Ich glaube schon, dass er auch eine Affinität zu Frauen hatte. Das, was man sieht und hört, ja, weiß man das schon. Also er war vielleicht auch an ihr als Fernsehansagerin interessiert.
Frauen oder vielmehr Frauenfiguren ziehen sich durch das gesamte Werk Bruno Gollers. Die Sprecherin findet sich in einem formal höchst ungewöhnlichen Gemälde von 1963 wieder. Zwei Ovale übereinander auf schwarzem Grund, darin jeweils die Büste einer Frau mit sorgfältig drapierten Haaren. 10 Jahre früher entsteht ein Doppelbild ganz anderer Art. Zwei stehende Frauen in antikisierter Kleidung, flächig gemalt. Wie in einem spätmittelalterlichen Tafelbild stellt Bruno Goller sie in zwei längsförmige Rahmen. Überhaupt wird alles gerahmt. Figuren und Gegenstände gewinnen dadurch an Bedeutung, verlieren aber gleichzeitig die Beziehung zueinander.
Ich glaube, das ist einfach die Sehnsucht nach einer Verfestigung, nach Stabilität. Er will nicht, dass irgendwie etwas rausrutscht. Er will auch die totale Kontrolle haben über die Bilder. Man sieht das auch, wie er im Detail arbeitet.
Kurator Christoph Schreier hat bei der Recherche auch erfahren, dass der Maler sich von seinen Bildern kaum hat trennen können und mindestens einmal ein bereits verkauftes Werk wieder zurückkaufte. Das versteht man im Gesamtkontext dieser Ausstellung sehr gut, denn Bruno Goller erstellt mit seiner Malerei ein Zeichensystem, das auf durchaus rätselhafte Weise seinen Blick auf die Welt widerspiegelt. Motive wie die Rose, die Katze, das Ohr oder der Hut tauchen immer wieder auf. Der Hut verweist auf seine Mutter, eine Modistin. Dieses Zeichensystem ist wie ein Handbuch des eigenen Lebens, das aber trotz wiederkehrender Motive bedeutungsoffen bleibt. Auch in der Farbigkeit, denn die Vorliebe für alle erdenklichen Schattierungen von Braun wird punktuell von grellem Rot oder zartem Rosa durchbrochen.
Wenn wir uns jetzt über die Gollerfarben verständigen, dann würde ich auch sofort sagen, das ist das Braun, dann gibt es so Grün-Ackertöne. Sagen wir, ab den 50er Jahren gibt es auch farbige Hintergründe oder farbige Frauengestalten. Da wird das ein bisschen offener, die Farbsystematik. Und zum Schluss wird die Malerei nochmals etwas duftiger. Es sind keine Pastelle, aber es erinnert ein bisschen an Pastelle. Und das ist auch an diese Cremefarbigkeit, das letzte Schaffensjahrzehnt. Das deutet eigentlich auch schon ein bisschen auf nochmal so einen späten Stilwechsel.
Der Betrachter könnte auf die Idee kommen, die oft an der Grenze zur Abstraktion verlaufende Formensprache Gollers, seine Flächigkeit, die ornamental wirkende Anordnung von Wellen, Rechtecken oder anderen Formen, sei naiv. Aber die fein durchdachte Anordnung der Bilder in insgesamt 6 Räumen birgt vor allem am Schluss Abgründe. Christoph Schreier hat das Bild »Ruhendes Mädchen«, eine auf einer Chaiselongue ausgestreckte Venus oder Olympia, neben das Gemälde »Die Gottesanbeterin« gehängt. Beide Figuren schauen den Betrachter frontal an. Das Insektenweibchen frisst bekanntlich das Männchen nach der Paarung auf.
Das ist ja einerseits das Fasziniertsein, aber auch die Bedrohlichkeit, die Frauen darstellen. Also sie sind ja immer unerreichbar, ist auch gut so, weil es auch gefährlich ist. Also das spiegelt sich, glaube ich, in vielen Bildern, in denen Frauen auftauchen.
Männer tauchen im Übrigen, wenn, dann fast nur als Abwesende auf. Goller malt Anzugjacken oder Hüte ohne Träger. Die Frau dagegen bleibt ein großes Rätsel, wie im Grunde alle Motive. Es ist gerade das Bedeutungsoffene, das Imaginäre, das diesen Maler so interessant macht, in einer Gegenwart, die sich der Mehrdeutigkeit immer mehr verschließt.
Die Werkschau des 1998 gestorbenen Malers Bruno Goller im Kunstmuseum in Bonn. Was eigentlich so ein Museum ist und was es leisten soll in einer sich wandelnden Gesellschaft, darüber diskutieren heute Fachleute im Dresdner Hygienemuseum. Titel: Offen, kritisch, inspirierend, Museen als aktive Orte der Demokratie. Auch Katarzyna Wielga-Skolimowska diskutiert mit. Sie ist Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, die mit Förderprogrammen gerade auch Transformationsprozesse in Kulturinstitutionen fördert. Ich habe sie gefragt, warum eigentlich diese Fragen gestellt werden. Sind nicht Museen ohnehin in den meisten Fällen aktive Orte der Demokratie?
Das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, dass die Museen tatsächlich immer das Anstreben, Orte der Begegnung zu sein, Kulturorte, an denen sich Menschen begegnen, die vielleicht im normalen Leben sich nicht begegnen würden, aber auch natürlich Orte, die einfach Urteilsvermögen stärken, also wo man sich mit unterschiedlichen Meinungen auseinandersetzen kann, die das Wissen vermitteln. Und das alles kann natürlich auch dazu beitragen, dass die in der Demokratie eine wichtige Rolle spielen. Und diese wichtige Rolle bedeutet auch, dass sie auch ein Teil von dem politischen und demokratischen Diskurs sind.
Aber in diesen drei Fragen, offen, kritisch, inspirierend, da stecken ja auch Anforderungen drin, vielleicht sogar Kritik an der bisherigen Praxis der Museen. Sind sie eigentlich offen? Sind sie kritisch? Sind sie inspirierend? Offenbar muss sich in den Museen was ändern. Was denn?
Wir haben ja als Kulturstiftung des Bundes schon mehrere Programme mit Museen gemacht, unter anderem auch ein Programm 360 Grad, in dem es um die Diversifizierung, um Migration und wie sie sich in Museen spiegelt. Und tatsächlich sind viele Museen in einem Transformationsprozess. Die sind noch ein bisschen hinter der Transformation der Gesellschaft selbst zurück. Und ganz viele haben sich schon auf diesen Weg gemacht, sich zu verändern, sich zu transformieren, genau die Offenheit zu zeigen, auch kritische Meinungen einzuholen und auch nach außen zu gehen. Aber das sind ja nicht alle Museen so. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig zu sagen, dass das ein sehr schwieriger Prozess ist, die Öffnung. Es geht ja im Grunde um ein diverses Team, also ausgehen nach außen, Museumsarbeit, also Beziehungsarbeit, ist noch nicht bei allen Museen so ausgebaut wie zum Beispiel in anderen Ländern, wie in Skandinavien.
Also runtergebrochen aufs operative Geschäft könnte man sagen, wir brauchen mehr Diversität, sowohl beim Personal als vielleicht auch bei den Themen und bei den Besucherinnen und Besuchern. Man braucht mehr Einladungen zu Debatten, vielleicht auch Sonderführungen für Besucher mit speziellen Interessen, also zum Beispiel für Besucherinnen mit Migrationshintergrund, auch vielleicht längere Öffnungszeiten und kostenloser Eintritt. Ist das so ungefähr das Programm, von dem Sie sich erhoffen, dass dafür vielleicht auch das Geld dann da wäre? Daran scheitert es ja meist.
Ich glaube, das Problem, das bei jeder Transformation eine wichtige Frage im Zentrum eigentlich für jede Leitung ist, aber auch für das Team, ist, was lassen wir dann weg? Weil man kann ja nicht alles machen. Also für uns als Stiftung zum Beispiel ist das ja auch eine große Frage jetzt, welche Rolle die Kulturorte in der Zukunft spielen sollen. Wir haben sogar jetzt ein neues Programm dazu aufgelegt, um diese Frage zu stellen und mit den Partnern und Partnerinnen einfach das zu erörtern. Ich glaube, das ist eine Frage, die sich nicht nur Museen stellen und nicht nur Museen stellen sollen. Und auf der anderen Seite, das, was Sie ansprechen, ist ja auch so eine Frage der Haltung. Also welche Haltung hat eine Kulturinstitution, in dem Fall ein Museum, in der Gesellschaft? Also Haltung ohne Wissen geht nicht. Also man muss ja auch das Team weiterbilden, das Team, wie Sie gesagt haben, diversifizieren, auch um sich einfach den Fragen der heutigen Gesellschaft zu stellen. Und das ist ein Prozess, das dauert einfach sehr lange. Und wenn man das ins Zentrum stellt und das will, dann findet man auch natürlich die Mittel. Und ich finde, das muss ja auch natürlich die Kulturförderung auch widerspiegeln, dass diese Prozesse auch unterstützt werden.
Ein Ort der Demokratie, das ist natürlich erstmal ein Ort für alle, in dem vielleicht auch die Debatten stattfinden, die in einer Demokratie möglichst friedlich und konstruktiv ausgetragen werden. Aber mit Blick auf den erstarkenden Rechtspopulismus stellt man sich natürlich auch die Frage, ob die Museen da auch ihren Beitrag leisten könnten und ob sie das vielleicht auch überfordert.
Also ich glaube, Beitrag zur Demokratie können die auf jeden Fall leisten. Das ist für mich keine Frage, weil das, was wir gerade, also worüber wir gerade gesprochen haben, also diese Momente zu schaffen, dass sich die Menschen begegnen und vielleicht, also Sie sagen ja, friedlich diskutieren. Friedlich, aber auch nicht ohne Polarisierung. Also man kann ja auch natürlich auch sehr unterschiedlicher Meinung sein. Und trotzdem finde ich, im Museum ist ja so ein Raum und auch an anderen Kulturorten sind die Räume da, einfach diese unterschiedlichen Meinungen einfach aushalten zu können und auch zu diskutieren, vielleicht auch eigene Meinung ändern, was heutzutage nicht so oft leider vorkommt. Ich glaube, das Wichtige, was aus meiner Sicht wichtig ist, auch und aus der Erfahrung der Stiftung, ist, dass die Partizipation wirklich als Partizipation gedacht wird, dass man auch als Museum zum Beispiel, so wie Deutsches Hygienemuseum in diesem Programm auch gezeigt hat, auch eine Solidarität gegenüber kleineren Orten zeigt. Deutsches Hygienemuseum hat mit Hoyerswerda gearbeitet in dem Programm und hat gemeinsame Projekte auf die Beine gestellt. Und ich finde, da müssen Institutionen auch, und das ist ein super Zeichen, ein fast also modellhaftes Projekt, in dem man sieht, was das bedeutet, sich zu engagieren als eine Institution. Und das heißt, nicht nur in dem eigenen Haus zu bleiben, sondern auch kleinere Akteure an schwierigeren Orten zu unterstützen in ihrer Arbeit, auch mit dem Know-how, auch in dem Austausch mit denen, um zu hören, was sie beschäftigt. Ich glaube, das ist einfach unabdingbar bei dieser Arbeit.
Ja, das klingt alles, als würden Sie sagen, die Aufgaben der Museen werden eigentlich größer, denn kleiner. Und für diese wachsenden Aufgaben, für das Outreach zum Beispiel in Stadtteile wie Hoyerswerda, den Sie genannt haben, braucht man natürlich die Mittel. Das sieht ja im Augenblick gar nicht so aus. Die Kommunen sind dabei, ihre Haushalte zu überdenken, da natürlich auch bei der Kultur zu sparen. Die Länder tun das Gleiche und selbst der Bund macht das im Augenblick.
Ja, umso wichtiger finde ich, ist, dass wir uns als Kultur, egal ob das freie Kultur ist, also freie Szene oder Institutionen, einfach als eine Kultur verstehen und zusammenarbeiten bei diesen wirklich knapp werdenden Ressourcen. Und das hat, finde ich, Deutsches Hygienemuseum in diesem Fall sehr deutlich gezeigt. Die hätten auch ein anderes Projekt machen können, haben sich aber für dieses Projekt entschieden. Ich finde, das ist eine wichtige Entscheidung.
Museen als aktive Orte der Demokratie. Sie müssen also wahrscheinlich ihre Häuser auch mal verlassen. Katarzyna Wielga-Skolimowska war das, Direktorin der Kulturstiftung des Bundes und Teilnehmerin einer Tagung zum Thema im Hygienemuseum in Dresden. In Langenstein-Zwieberge in der Nähe von Halberstadt gab es im Zweiten Weltkrieg ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Die Häftlinge haben dort 1944 und 1945 einen Bunkerstollen in einen Hügel getrieben. In dem sollten dann vor Bomben geschützt Flugzeugteile und V2-Raketen gebaut werden. Daran erinnern heute mehrere Gedenkstätten, auch an die mehr als 2000 Menschen, die durch die Zwangsarbeit, wie es in der NS-Sprache hieß, vernichtet wurden. Bei der Evakuierung des Lagers wurden viele weitere Häftlinge von den Wachmannschaften erschossen oder starben durch Entkräftung. Der Stollen, den die Häftlinge bauen mussten, der ist nun an einen Investor verkauft worden, der will dort private Schutzräume für Krisensituationen bauen. An den Privatisierungsplänen gibt's Kritik, der Förderverein der Gedenkstätten bezeichnet sie als Katastrophe. Heute gab es dazu ein Gespräch mit der Landesregierung. Ich konnte mit Sebastian Putz sprechen nach diesem Gespräch, dem für Kultur und Gedenkstätten zuständigen Staatssekretär im Kultusministerium Sachsen-Anhalt und Vorsitzenden der Stiftung Gedenkstätten. Und ich habe ihn gefragt, ob es denn Ergebnisse dieses Gesprächs gibt.
Wir sind heute zusammengekommen, auch auf Bitten der zweiten Generation. Das sind die Angehörigenverbände und haben den authentisch gebliebenen Teil des Stollens, der zugänglich ist, miteinander besichtigt, haben uns ausgetauscht. Die zweite Generation hatte im Vorfeld auch viele Fragen uns geschickt, die wir beantwortet haben. Und wir sind alle gemeinsam weiter in der Meinung, dass für die Vermittlungsarbeit der KZ-Gedenkstätte Langsteinzwieberge die Zugänglichmachung, so wie sie bisher ja auch gewesen ist, wenigstens in dem bisherigen Umfall auch für die Zukunft erhalten bleiben muss.
Ja, das sind 120 Meter von 13 Kilometern Stollenanlagen, die es an dem Ort gibt. Die sind im Augenblick auch weiter zugänglich, wenn ich es richtig gelesen habe. Dann hat der jetzige Eigentümer zugesagt, da auch im Augenblick jedenfalls eine Zugänglichkeit weiter zu gewährleisten. Aber was ist denn mit dem Rest der Stollenanlage? Kann dann der Eigentümer eigentlich da das machen, was die Verbände der Angehörigen und auch die Fördervereine befürchten, nämlich was er will?
Was er will, kann er gar nicht machen, weil natürlich die gesamte Anlage unter Denkmalschutz steht und Veränderungen, Eingriffe bis hin zu Zerstörungen von Denkmalen fallen unter das Denkmalschutzrecht. Und deswegen ist das auch nicht einfach alles so möglich. Im Gegenteil, es wäre sehr, sehr voraussetzungsvoll. Ein Antrag liegt uns allerdings nicht vor, sodass ich jetzt dazu auch nicht verbindlich etwas sagen kann. Mir erscheint nur nach dem, was mir vorgelegt ist, die rechtlichen Hürden, die zu überspringen wären, sollte ein solches Projekt tatsächlich umgesetzt werden sollen, so ausgesprochen hoch, dass sie praktisch unüberwindlich sind.
Das ist ja eine ziemlich vertrackte Geschichte. Das war eigentlich mal im Eigentum der Volksarmee, dann von der Bundeswehr, dann ist es an einen Privatmenschen aus Köln verkauft worden und der ist nur insolvent gegangen, weshalb der Insolvenzverwalter einen Käufer gesucht hat für das ganze Grundstück. Wert ist es wohl so ungefähr 420.000, verkauft worden ist es für ungefähr 500.000. Das Land wollte eigentlich auch kaufen, dem ist aber ein wesentlich höherer Kaufpreis genannt worden und das Vorkaufsrecht, das das Land, jetzt wird es richtig kompliziert, in Denkmalfragen normalerweise hat, das hat ein Gericht entschieden, das zieht jetzt hier nicht, weil es aus einer Insolvenzmasse verkauft wurde. Also juristisch eine komplizierte Situation, überhaupt eine komplizierte Besitzgeschichte. Ist das Land denn daran interessiert oder wird weitere Schritte unternehmen, um vielleicht den jetzigen Eigentümer, der, das haben Sie gerade gesagt, ja nicht viel machen kann, weil das als Denkmal erhalten werden muss, davon zu überzeugen, es vielleicht doch nochmal dem Land zu verkaufen?
Sie haben richtigerweise gesagt, dass der Verkauf Mitte der 90er Jahre von der öffentlichen Hand an einen privaten Eigentümer ein schwerer Fehler gewesen ist. Das hat auch Minister Rohrer mehrfach in der Vergangenheit betont. Unsere Lehre aus diesem schweren Fehler war ja gerade gewesen, den authentisch erhalten gebliebenen Teil der Stollenanlage. Das ist ja längst nicht alles. Das ist ein weitaus kleinerer Teil, der authentisch erhalten geblieben ist. Der größere Teil ist von der NVA zu DDR-Zeiten überformt und nachgenutzt worden. Aber diesen kleineren Teil zu kaufen, das ist am Ende nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Wir werden das Gespräch mit dem neuen Eigentümer suchen, der jetzt auf einen alten, bisherigen auch privaten Eigentümer gefolgt ist und werden mit dem Ziel das Gespräch führen, den authentischen Teil der Stollenanlage eben weiterhin zugänglich zu halten, um die Vermittlungsarbeit für die KZ-Gedenkstelle Langensteinzwieberge auch in Zukunft zu ermöglichen.
Der authentische Teil ist plausiblerweise durch den Denkmalschutz gesichert. Der nicht authentisch erhaltene Teil ist das ja dann in der Regel beim Denkmalschutz nicht. Jedenfalls kann man da eine Menge Sachen machen, die man jetzt in so einem authentisch erhaltenen Teil nicht machen könnte, weil es ist ja eh schon was verändert. Wie sieht's denn da mit der Rechtslage aus, beziehungsweise wie würden Sie es einschätzen, wenn da jetzt jemand, so war ja wohl der Plan, Bunker für ganz wohlhabende Leute offensichtlich einrichten will für Notfälle, das direkt in einem Stollen, in dem Menschen gestorben sind, weil sie für die Nazis an Kriegswerk arbeiten mussten?
Da muss ich Sie ein Stückchen korrigieren. Die Gesamtanlage inklusive der Gedenkstätte mit den ehemaligen Liegenschaften, wo die Baracken der Flüchtlinge gewesen sind, als auch die gesamte Stollenanlage ist insgesamt ein Kultur-, ein Flächendenkmal. Und insofern.
Aber Denkmal heißt ja nicht, dass man nichts verändern darf.
Ja, aber Denkmalschutz heißt auch, dass Sie im Falle eines Eingriffes bestimmte Hürden zu überwinden haben. Und das, was bisher auf der Homepage, und das ist ja der Kern Ihrer Nachfrage, zu sehen ist, würde in letzter Konsequenz die Zerstörung eines Denkmals bedeuten. Und die Zerstörung eines Denkmals ist nur möglich, wenn wissenschaftliches Interesse bestünde, wenn übergeordnete öffentliche Interesse bestünde oder dem Eigentümer ein Erhalt unzumutbar wäre. Die ersten beiden Voraussetzungen liegen aus meiner Sicht sowieso nicht vor und auf die dritte kann man sich auch nicht berufen, weil man wissenden Auges ein Denkmal gekauft hat.
Also Sie sind zuversichtlich, dass der authentisch erhaltene Teil, diese 120 Meter, in der Zukunft auch zugänglich bleiben wird und es eine, sagen wir mal, zumindest nicht in der Würde schwierige Verwendung, Nutzung des danebenliegenden Teils geben wird. Aber wie sieht denn die Zukunft aus? Also wird man sich da dauerhaft darauf verlassen können, dass der Eigentümer diese Nutzung zulässt? Ein bisschen abhängig ist man von dem ja schon.
Der Eigentümer hat jetzt zunächst mal zugesichert, dass der authentisch erbliebene Teil, den wir jetzt bisher genutzt haben, auch für die Zukunft zugänglich bleibt. Das ist ein erster begrüßenswerter Schritt, für den ich auch dankbar bin. Wir werden das Gespräch mit dem Eigentümer führen und am Ende werden wir auch das Denkmalschutzrecht zu beachten haben, das ja besagt, dass ein Denkmal ohnehin im Rahmen des Zumutbaren der Öffentlichkeit zugänglich zu halten ist. Das ist eine Pflicht, aus der ein Eigentümer eines Denkmals ohnehin nicht herauskommt.
Das Stollensystem der Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge ist von einem privaten Investor gekauft worden. Sebastian Putz war das Staatssekretär im Kultusministerium Sachsen-Anhalt und Vorsitzender der Stiftung Gedenkstätten zur Zukunft und zur weiteren Möglichkeit der Besichtigung dieses Stollensystems. Die Kulturmeldung mit Hanna Rau, die beginnt in Brandenburg.
Es ist möglicherweise etwas untergegangen. In den letzten Tagen der Sommerpause Ende August, kurz nach dem Anschlag in Solingen, da hat die AfD-Fraktion im Landtag in Brandenburg gefordert, Asylbewerbern, Asylberechtigten und ukrainischen Kriegsflüchtlingen den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen zu verbieten. Ein Antrag, den das Parlament mehrheitlich und unmittelbar abgelehnt hat. Gestern dann haben mehrere Vertreter aus Brandenburgs Kultur- und Wissenschaftslandschaft nachgelegt. In einem offenen Brief haben sie klargemacht, dass sich ihre Institution an alle Mitglieder der Gesellschaft richten. Ihre Angebote, heißt es wörtlich, unterstützen die freie und individuelle Entfaltung der Persönlichkeit, unabhängig von Herkunft, sexueller Identität oder Religionszugehörigkeit. Zu den Unterzeichnern gehört auch der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Brandenburg, Christoph Martin Vogtherr.
Unsere Aufgabe ist es ja, ein Diskussionsort zu sein, in unserem Fall, in dem auch deutsche und europäische Geschichte verhandelt wird, in dem sie erforscht und sachlich dargestellt wird, zur Diskussion gestellt wird. Und wenn da plötzlich Menschen davon ausgeschlossen werden von unserer Diskussion, geht das an die Grundfesten dessen, was wir tun. Wir müssen unbedingt unsere Positionen beziehen und halten, denn es geht um Grundrechte, es geht um Grundlagen der Demokratie. Die sind nicht innerhalb eines Wahlkampfes verhandelbar.
Ein wichtiges Zeichen kurz vor den Wahlen in Brandenburg am Sonntag, so Christoph Martin Vogtherr im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Ob Vorlesen politische Brandstiftung verhindern kann, sei mal dahingestellt, doch gegen Populismus hilft es nach Einschätzung der Stiftung Lesen schon. Allerdings wird laut dem Vorlesemonitor der Stiftung in 4 von 10 Familien nicht regelmäßig vorgelesen. Es braucht also freiwillige Vorleserinnen und Vorleser, und zwar, wenn es nach Geschäftsführer Jörg Maas geht, genauso viele wie Feuerwehrleute. Eine neue Kultur des Zuhörens will auch der Intendant des Saarländischen Rundfunks Martin Grasmück etablieren. So hat er es gestern Abend bei der Verleihung der deutsch-französischen Journalistenpreise in Paris formuliert. Der wichtigste Preis des Abends ging an Regisseur Wim Wenders. Der Filmemacher hat in seinem Leben schon viele Auszeichnungen erhalten, von César bis Ehrenbär. Doch der große deutsch-französische Medienpreis bedeutet Wenders viel, habe doch die Freundschaft zwischen den beiden Ländern ihn und sein Werk entscheidend geprägt.
Ich erinnere mich noch, ich bin auf eigener Faust in Düsseldorf in den Zug gestiegen, um nach Bonn zu fahren, um de Gaulle und Adenauer sehen zu dürfen. Und deren Handshake war für mich ein ganz großes Ereignis in meinem Leben. Dieser legendäre Händedruck der beiden, und das hat auf eine wunderbare Weise mir gezeigt, dass man über den Schatten der Geschichte springen kann, und da wollte ich dabei sein.
So Altmeister Wim Wenders. Den wohl wichtigsten Preis für Nachwuchsregisseure hat gestern ein Absolvent der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam ergattert. Für seinen von Kafka inspirierten Kurzfilm Kruste bekommt Jens Kevin Georg einen Studenten-Oscar.
Die Kulturmeldung waren das mit Hanna Rau. Dankeschön. Eine neue Welle von Explosionen im Libanon, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vorsitz von Ausschüssen im Bundestag und die Hochwasserlage. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.